Lange noch wieder. Bart und lustig.
Servus, moin moin oder auch ei, gude wie. Ich möchte euch heute zu unserem zweiten Teil des St. Kilian Besuchs willkommen heißen. Denn neben dem Interview mit Master Distiller Mario Rudolph hatten wir auch das Privileg, eine exklusive Führung durch die Produktion von Christian Wipper zu bekommen. Christian ist zuständig für Visitor Experience and Events, seit Anfang 2023 ein fester Bestandteil von St. Kilian, aber schon vorher nebenberuflich als Tourguide tätig gewesen. Mit dem ein oder anderen feinen Tröpfchen im Glas hat er uns die Abläufe der Produktion erklärt, uns exklusive Einblicke gewährt und erklärt unter anderem, wie auch ihr ein eigenes Fass, made by St. Kilian, euer eigen nennen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem auditiven Rundgang und übergebe jetzt an Christian.
Perfekt, dann starten wir, gehen langsam wieder vor durch den Shop und gehen nach unten.
Aber die Handfüllfässer stehen anders, die standen beim letzten Mal hier drauf.
Ja, wir verändern öfters was im Shop, einfach, dass es auch den Leuten wieder Spaß macht, herzukommen. Manche reisen extra an, um sich ein Handfeld zu kaufen. Manche kommen auf Dienstreisen hier vorbei und schauen mal rein. Also ich hatte letztens einen Marktbegleiter sogar da. Der hat sich eine 2 Stunden Umweg gegönnt, weil er auf die Fruchtmesse in Friedrichshafen unterwegs war. Und kam aber aus, ich glaube, Leipzig und ist extra hier vorbeigefahren, weil er einfach was mitnehmen wollte und hat gleich die Chance genutzt und hat dann eine Führung bei uns mitgemacht. Und aber dass es auch wiederum attraktiv bleibt für alle Gäste und nicht immer gleich ist. Ich meine, wir haben hier, wie man sieht, genug Bewegung auf dem Hof. Die Fässer, die sind jetzt heute angeliefert gekommen, die sind schon eine Woche stehen sie da, aber die wurden heute erst angeliefert. Es ist halt eben mehr produziert hier. Wir haben wirklich hier immer Bewegung drin. Es sieht nie gleich aus. Es ist jetzt keine reine Besucherdestille wie die Jameson in Dublin selber, wo ja der Standort, Produktionsstandort in Irland selber liegt. Aber in Dublin ist ja nur noch zu Showzwecken alles da, was auch seinen Charme hat. Keine Frage. Aber das ist unser einzigster Produktionsstandort, was auch so bleiben wird, soweit ich da informiert bin. Und dementsprechend hat man eben mehr Bewegung drauf. Deswegen sieht es ja all das auch aus, wie es aussieht.
Ja, aber das macht es auch aus, weil man dann ja eben wirklich am Produkt selber mit dabei ist.
Authentisch, genau. Und darauf stehen wir drauf. Wir haben auch Ecken, die jetzt nicht so die schönsten, zum Beispiel unser Palettenlager hinten. Aber wir brauchen es. Wir haben es. Irgendwo muss es stehen.
Es ist ja auch eine Produktionsstätte.
Ganz genau, korrekt. Und dementsprechend hat man da dann auch immer mal wieder andere optische Reize, will ich damit sagen. Und so wollen wir das auch im Shop machen, dass wir da auch immer wieder besser werden. Was ich jetzt schon vorab sagen kann, ist, wir werden demnächst unser Shop-Regal überarbeiten. Das bekommt jetzt gleiche Look and Feel wie unser Bar-Regal, was ihr gesehen habt, mit den 1-Zoll-Rohren aus Temperguss. Und dann auch mit diesen Eichenbohlen drauf, mit den dunkel geölten, um einfach da so ein bisschen Industriestil mit reinzukriegen. Das ist eine alte Kleiderfabrik. Wir haben einiges erhalten können, allein an der Einrichtung. Also die Couch, wo wir gesessen waren, war neu. Das Gestell, woraus der Tisch bestand, war aus übrig gebliebenen Rohrleitungen. Aber wir haben zum Beispiel immer diesen Schaltschrank. Habt ihr den bemerkt im Hintergrund? Das war der Hauptschaltschrank von der alten Kleiderfabrik früher. Und die hat man halt eben, ja, natürlich ausgeschlachtet, also die Elektrobauteile entsorgt. Aber der Schaltschrank selber hat man als Dekoobjekt genommen, weil es noch aus dieser Zeit der Kleiderfabrik stammt. Und das ist das Schöne an diesem Gebäude hier. Man hätte nämlich, wenn man es sich einfach hätte machen wollen, hätte man hier einen Bagger kommen lassen.
Einmal alles weg.
Alles weg. Bodenplatte betoniert, Stahlhalle und alles reingeschoben. Oder einfach noch, man hätte sich die Entsorgung gespart, hätte es einfach gelassen, Nachbargrundstück gekauft, Bodenplatte betoniert, Stahlhalle und da alles reingeschoben und fertig wär's. Aber man hat hier bewusst auch etwas mehr Geld in die Hand genommen, um einem alten Gebäude wieder neuem Leben einzuhauchen. Das ist, Audi hat es mal sehr treffend formuliert. Ich habe mal als Berufsschüler, Industriekaufmann habe ich gelernt, habe ich mal Audi Neckarsulm besucht und die hatten ganz oben als Spruch prangend dahingeschrieben, nur wer Geschichte hat, kann Geschichte schreiben. Wir greifen jetzt auf eine 10-jährige Geschichte zurück, weil wir wurden erst 2012 gegründet. Aber diese Geschichte, wo mit der Kleiderfabrik eben geschrieben wurde und abrupt wegen einer Insolvenz unterbrochen wurde, schreiben wir jetzt nur etwas anders da weiter. Und das ist das Schöne, dass man hier diesem alten Gebäude nochmal eine Chance gibt und einfach die paar Euros mehr investiert hat, um das Ganze wieder mit Leben zu füllen. Genau. Sehen wir auch jetzt gleich nochmal drin, wenn wir die ganzen die ganzen Datenleitungen sehen für unsere Sensorik. Ist schon ein Genuss. Und ich weiß aus erster Hand, der Elektriker hat geflucht.
Oh, das kann ich mir vorstellen.
Erzähle ich euch auch gleich, warum. Ja, wie der Mario schon gesagt hat, wenn wir unsere Malzlieferung bekommen, dann fährt der LKW diese kleine schmale Straße auch entlang. Und da möchte ich auch kein Gegenverkehr sein, weil es ist halt nur ohne Mittelspurmarkierung und dementsprechend hat man da gewisse enge Platzverhältnisse. Und der fährt dann rückwärts hier ran. Wenn wir unsere Peated-Season fahren im Sommer, kommt er aus Schottland oder auch manchmal von der Firma Weiermann, wenn wir unser Buchenrauchmalz verwenden. Und unsere Unpeated-Season wird ausschließlich von der Firma Weiermann beliefert. Und das Szenario läuft dann gleich ab. Der LKW fährt hier rückwärts ran, das ist unsere Abladevorrichtung. Aber bevor er abladen darf, wird eine Probe entnommen, es geht ins Labor und wird auf Sicht kontrolliert und ob der Zuckergehalt passt. Wenn das passt, was eigentlich immer der Fall ist, denn auch die Firmen, die uns beliefern, haben natürlich eine Warenausgangskontrolle, eine QS. Und damit gehen sie schon sicher, dass das, was wir bekommen, schon passt. Dann geht es dem Fördersystem entlang, den Aufzug hinauf und lagert in eins von unseren drei Malzsilos. In diesen drei Stück können wir grob 48 Tonnen lagern und pro Mashbill von 2,3 bis 2,5 Tonnen, wie der Mario schon bereits erwähnte, haben wir so eine Reichweite von 20 bis 23 Mal produzieren, plus minus. Dann, wenn wir unsere Produktion starten, steuert unser Diensthaber-Destillateur die Schiebe an. Es rieselt herunter, es geht wieder das Förderband zum Aufzug. Vom Aufzug rutscht es aber dieses Mal ins Gebäude hinein. Links neben dem Fenster befindet sich unsere Waage. Unterhalb der Waage befindet sich unsere Mühle von der Firma Bühle. Alles neu, weil die Schotten, die geben ihre gebrauchten Sachen auch nicht gern her. Ja. Dementsprechend mussten wir uns neu im Equipment bedienen. Unser Trebersilo befindet sich hier hinter diesen dreien. Man sieht meistens immer nur die Stellage, wenn man hochguckt, ein Edelstahlsilo, luftdicht abgeschlossen, hat den Hintergrund, der Treber hat immer so einen Restzuckergehalt. Der entwickelt bei gewisser Temperatur und durch die wilden Hefen der Luft eine Eigendynamik. Soll der hier noch nicht machen.
Fängt auch weiter zu arbeiten.
Danke, ja, genau. Und unser Bauer, unser Landwirt, der ist an sein Vieh verfüttert. Der hat da ein sehr gutes Futtermittel mit, weil es ja auch unser Heimatmalz, was wir jetzt verwenden, ist auch vom Biobauer. Also dahingehend von guter Qualität, auch für das Rindvieh. Denn es ist ein Viehbetrieb, ein Rinderbetrieb. Und diese Rinder haben dann rein theoretisch immer so einen kleinen gewissen Standgas, denn dieser Treber entwickelt ja noch einen gewissen Alkohol. Nicht viel. Aber Kühe sind am besten will nicht dazu in der Lage, Alkohol zu trinken oder gar abzubauen.
In welchem Film war das mit den Kirschen? War das bei Michel? Mit den angesetzten Kirschen?
Die Wüste lebt von Disney in den 50er Jahren, wo die Tiere an den fauligen Obstern essen und dann betrunken durch die Serengeti da rennen. Ja, genau. So stelle ich mir das immer vor. Ich habe die Rinder noch nicht live gesehen, aber so ungefähr stelle ich es mir vor.
Das ist aber auch kein schlechtes Leben, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen.
Dadurch, dass wir im Mühlenbereich eine Staubeckzone haben, ist die Tür verschlossen. Aber wir haben hier ein Bullauge installiert, wo man reinschauen kann. Hier seht ihr nämlich unsere vier Walzenmühle. Anders als bei den Schotten, die auf 6 Walzen manchmal zurückgreifen, auf 4, 2 Ebenen, 2 Walzen arbeiten gegeneinander und schroten das Korn. Der Mahlgrad ist fest eingestellt über diese 2 Wählhebel an der linken Seite und somit bekommen wir dann einen Schrot heraus, welches dann so aussieht. Ich nenne es immer liebevoll Müsli. Die Spelze, die kratzt ein bisschen, aber ich zeig's euch einfach mal am Pilsen, am Malz, was wir hier haben. Wenn ihr möchtet, Hand auf. Oh, wollt ihr es teilen? Entschuldigung, es ist ein bisschen viel rausgerutscht. Und da kann man auch mal ein bisschen snacken, also esst es ruhig, probiert es ruhig. Ich probiere mit euch, denn es ist wie ein guter Snack abends auf der Couch.
Ja.
Die Malznote kommt da sehr schön raus.
Das ist gut.
Malz
die Süße kommt auch schön.
Genau, es ist eine Süße. Beim Melzen selber, beziehungsweise bevor das Korn hier verwendet werden kann, muss es ja in die Melzer rein. Der Malzprozess läuft so ab, dass der Landwirt es vom Feld erntet und in die Melzerei bringt. Dort wird es vorsortiert und gereinigt. Wenn dann die Melzerei ihre Arbeit beginnt, nimmt sie eine gewisse Menge Korn, Gerste in unserem Fall, taucht es in Wasser, wässert es stark, das Korn saugt sich voll mit Wasser, dann wird es abgeschöpft und auf einen Tisch aufgebaut. Also in diesem Fall, die man hier seht, zum Beispiel, ist es so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal Tisch. Mir fällt dazu Keimkästen, sagt mein Fachjargon dazu. Es gibt verschiedene Arten. Hier sieht man so eine Art Podest, wo auch immer eine Maschine hin und her fährt und das Korn immer umwälzt. Und auf diesen Tischen beginnt das Korn zu keimen, weil es ja eine gewisse Wärme ausgesetzt ist. Und das Wasser dazu. Und das Korn beginnt mit der Keimung, aber im Inneren, indem es Enzyme freisetzt, die nicht wasserlösliche Stärke in wasserlöslichen Malzzucker umwandelt. Und somit hat man dann eben diesen Keimungsprozess gestartet, der dann das Korn verwenden würde, diesen Malzzucker würde das Korn nehmen, um weiter zu wachsen. Sprich, Grünkeimling nach oben, Wurzel nach unten, um sich selber mit Energie zu versorgen. Da wir aber hier keinen Ackerbau betreiben wollen und Firma Weiermann uns ja das Zeug verkaufen möchte, wird der Keimungsvorgang unterbrochen mittels Darren. Das ist ein Hitzeprozess, der dann einwirkt. Die Dare, das da hier ist eine Art Trommeldare. Darin wird das Korn mit einer gewissen Hitze im definierten Bereich beaufschlagt und durch diese Hitze hört das Korn auf zu keimen. Sprich, der Malzzucker wird gespeichert und nicht fürs weitere Wachstum verwendet. Dadurch können wir ihn dann in unserer Schrotmühle dann aufbrechen, das Korn, und dieser Malzzucker ist dann für uns möglich dann zu verwenden in der Alkoholverwertung. Aber darauf gehen wir gleich nochmal ein. Die Firma Weiermann hat uns hier ein Demo-Board zur Verfügung gestellt und wie der Mario auch erwähnt hatte, haben wir am Anfang einfach mal alles mit durchprobiert. Wir wollten wissen, wie funktioniert unsere Anlage? Das war ja auch keine Erfahrung. Woher auch? Weil sie wurde ja neu aufgebaut.
Ja.
Wurde ja nicht von einer bestehenden Firma übernommen.
Muss ja erstmal eine eigene Erfahrungswerte sammeln.
Ganz genau. Und was schmeckt uns? Welches Korn wollen wir verwenden als Hauptmalz? Und da haben wir uns nach Probieren fürs Pilsnermalz entschieden. Was aber wiederum nicht, dass es heißt, dass wir es nur verwenden, sondern wir haben eine sehr hohe Varianz mittlerweile auch bei den Malzsorten. Das erkennt man dann auch beim Ten. Den würde ich euch dann gerne auch nochmal einschenken. Der Ten ist eine Zusammensetzung aus 5 verschiedenen Malzsorten. Unter anderem Pilsnermalz, Münchnermalz, Karamalz, Melaniodinmalz und Karamünch müsste es sein. Und diese verschiedenen Malzsorten geben einen sehr süßen, sehr leckeren Whisky. Und also er ist generell etwas süßer angehaucht und das spiegelt sich halt eben durch diese Vielfalt der Malzsorten, die wir auch am Anfang einfach mal durchgetestet haben. Gut. Unsere Zutat, die Hefe, wie er gesagt hat, M1, ist eine Trockenhefe. Sie ist aber sehr speziell, wird gerne in der Destillation verwendet, denn sie kann bei höherer Temperatur vergären. Das obergärige Bier, 22 Grad Celsius, wird es gehalten und dann passt das. Das arbeitet bei 31, 32 Grad Celsius. Also können wir bei grob 30% höherer Temperatur vergären, was uns einen kleinen Vorteil bringt. Und dementsprechend diese Hefe, gut, die ist jetzt nur zum Schauglas. Ich frage mich auch, warum dieses Glas noch halb voll ist, weil... Das war mal ganz voll, ja. Aber irgendjemand hat ein Faible dafür.
Immer mal so ein bisschen in die Jackentasche.
Eine indirekte Zutat ist unser Peat, also unser Torf, was wir haben, beziehungsweise der Rauchgehalt. Das ist original schottisches Torf, gestochene Moorerde letztendlich. Können wir gerne mal aufmachen, können wir mal riechen.
Finde ich immer super interessant, weil es eigentlich noch nicht viel riecht.
Genau, getrocknete Erde. Mehr ist es nicht. Und es riecht nicht wirklich. Aber es zündet mal an. Sprich, die Schotten entzünden ein Feuer mit Holz und schmeißen dann dosiert in kleinen Brackets, schmeißen sie dann ihr Peat drauf, um so auch einen Rauchgrad bestimmen zu können. Und nicht einfach unkontrolliert ein paar Haufen Torfbrocken und dann gucken wir mal, was passiert. Sondern das läuft natürlich auch in einem kontrollierten Prozess bei den Schotten ab. Und ja, das haben wir zu Anschauungszwecken bekommen. Auch dieses Glas war mal voller. Ja gut, vielleicht hat man das als Anschauungszweck mal mitgenommen. Ne? Und da haben wir eben ein kleines Gläschen, wo er mal riechen könnt.
Oh ja. Ja, da riecht man schon mal ein bisschen was raus.
Das ist was anderes.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, das sind unsere Grundzutaten, die wir an diesem Demo-Board immer erklären und erzählen. Ich muss dazu sagen, ich bin seit 4 Jahren Tourguide bei der Destille, nebenberuflich gewesen und seit Anfang dieses Jahres darf ich hier hauptberuflich arbeiten. Wenn dann durchgeschrotet wurde, der Schrotvorgang dauert 5 bis 6 Stunden, dann wird ihr zwischengelagert in diesem Tank oder in diesem Lagertank, Grist Bin genannt im Englischen, also ein Schrotlagertank. So relativ unspektakulär ist aber definitiv vonnöten, weil er nicht sofort weitergeleitet wird in die Mäschtanne, sondern hier zwischengelagert wird, bis wir dann mit dem Produktionsprozess weitermachen. Wir haben ja ein bisschen Peripherie, also ihr dürft alles fotografieren, was ihr hier seht. Ne? Jede Ecke, jeder Winkel. Wir sind ehrlich zu unseren Kunden. Wir schreiben auf die Flaschen drauf, was drin ist und wir wollen hier auch Transparenz bieten. Und deswegen ist das so alles so aufgebaut, falls mal wirklich mal was auslaufen sollte. Haben wir eine wunderschöne Edelstahlrinne, dann kommt der Schlauch, dann wird rausgekerschert und dann ist wieder gut. Aber es wurde alles so aufgebaut, dass es eben passt. Und wie ich gerade draußen erwähnt habe, schaut jetzt mal nach oben, unsere Datenleitung von vorne bis hinten und wieder zurück. Der Elektriker hat wirklich geflucht, das weiß ich aufgrund dessen, weil ein Gast mal bei mir war, der den gleichen Elektriker hatte, als er hier gearbeitet hat, und er hat sein Privathaus verkabelt und hat er auch den ganzen Tag nur rumgeflucht, weil er nämlich sich sehr viel Mühe geben musste oder wollte, dass die Kabel astrein, glatt und sauber da drin liegen, und da muss man wirklich immer ein großes Kompliment aussprechen.
Das hat er geschafft.
Das sind nämlich auch spezielle Kabelschächte, also das sind Hygienekabelkanäle, das theoretisch Dreck durchfallen kann. Normalerweise sind ja die Kabelschächte eher Lochbleche, also mehr Blech wie Freiluft, und das sind halt eben verzinkte oder sogar, nee, das müsste eigentlich Edelstahl sein, so wie die Optik ja auch von unten aussieht. Schächte, die eben da auch im Hygienebereich eingesetzt werden, obwohl wir hier keine Anforderungen an die Umgebung haben, hygienebedingt, sondern nur in der Rohrleitung selber, dann halten wir das auch komplett ein, denn das ist unsere Reinigungsanlage. Nach jedem Produktionsprozess reinigen wir mit heißem Wasser und oder heißem Wasserdampf. Und in regelmäßigen Abständen pumpen wir eine Säure durch, die auch mal wieder ordentlich die Rohrleitung von innen putzt. Auch unsere Treberleitung wird sogar gemulcht. Das bedeutet, da haben wir einen Kunststoffball, der mit Druckluft durch die Leitung geschossen wird, der auch hängende Reste vom Treber, was ja mal durchaus passieren kann, dann auch mitnimmt und wieder durchräumt. Also mulchen mit Wasser, mit dem Ball, und dann wird das alles wieder durchgeschrubbt letztendlich, weil er sehr grob ist und auch überdimensioniert zur Rohrleitung. Dadurch kriegt er jeden Rest.
Also ich find's trotzdem sehr faszinierend, wenn man sich mal denkt, ja, beim Brennen, du hast eine Kupferblase und machst halt ein Feuer drunter. Aber wie gesagt, wenn man mit den Kabeln, wenn man sich bei euch umguckt, das ist ja überall, hängt irgendwie ein Kabel dran.
Ja.
Das ist also schon...
Hier, jeder Sensor. Das sind die Ventile, und er zeigt an, ob es geschlossen oder offen ist. Und diese eine Sensor braucht eben ein Kabel. Zur Schaltzentrale. Unser Bedienprogramm damit ist von der Firma Siemens, eine Tochter. Der heißt Rockbrook, sehen wir auch gleich nochmal am Smart Panel. Und da muss wirklich jeder Sensor quasi angeschlossen sein, das ist vollkommen richtig. Hat den Hintergrund, wir haben einen sehr hohen Automatisierungsgrad. Nicht, weil wir kosteneffizient sein wollen. Und nicht so einen hohen Kostenfaktor haben, dass wir eine Flasche theoretisch für 80 Euro verkaufen müssen, um weiterzumachen zu können, sondern wir wollen eine Flasche auch zu handelsüblichen Preisen anbieten und dementsprechend einen sehr hohen Automatisierungsgrad. Aber die entscheidenden Produktionsschritte haben wir so designt, dass unser diensthabender Destillateur selber Hand anlegen muss. Das zeige ich euch jetzt auch in der nächsten Halle, denn da ist unser Hauptproduktionsraum. Ja, willkommen im Hauptproduktionsraum. Was wir unten sehen, ist die Mashtun, die auf dieser Eisenstellage sitzt, und die vier Wachspecks. Wir gehen aber gleich hoch und dann schauen wir von oben rein. Das ist das Interessante, was ich euch hier unten zeigen möchte, ist unsere Spindelstation. Denn bevor wir die Hefe hinzugeben und die Würze dann das Vergären beginnt, spindeln wir die Würze, um rauszufinden, ist der Zuckergehalt denn hoch genug, um am Ende ein anständiges Destillat rauszubekommen. Wir messen die Dichte mittels diesen Glasspindeln. Und das ist das, was ich gerade erwähnt habe. Die entscheidenden Produktionsprüfschritte, die werden per Hand durchgeführt. Von einem Mitarbeiter, der Verstand hat und auch handwerkliches Schick und Ahnung, dann muss er für jeden Batch, für jede Produktionslosgröße, muss er das durchführen und dokumentieren. Ganz wichtig für die Zertifizierung, aber auch für unseren persönlichen Anspruch an eine gute Qualität, dass wir da auch eben die Werte kontrollieren und von vornherein wissen, was am Ende rauskommt. Und nicht auf gut Glück, vielleicht wird es ja was, vielleicht wird es ja nichts.
Wir messen quasi wirklich für jeden Waschbeck einmal die Dichte, um zu gucken, habe ich genug Zucker drin oder nicht.
Korrekt, um da einfach die Sicherheit zu haben, dass am Ende, wenn die ganz viel Energie reingesteckt wurde zum Brennen, dass am Ende auch wirklich was Anständiges rauskommt. Wir schauen kurz mal auf das Smart Panel. Da sehen wir zum Beispiel schematisch dargestellt, der LKW, wenn er unser Schrot anliefert, also unser Korn anliefert, das Fördersystem, der Aufzug, unsere Waage, unsere Mühle und auch das Trebersilo. Theoretisch müsste da ein Traktor stehen, aber der LKW, der dann auch den Treber wieder abholt, um es dann an die Kühe zu verfrachten. Die Fermentation ist noch was sehr Interessantes. Da sehe ich zum Beispiel, dass jetzt gerade alle Waschs leer sind. Schade. Wir haben heute Mittwoch, gell? Ja. Die fangen heute wieder an. Es wundert mich etwas. Okay. Unsere Wasch sind leider alle leer, aber die Destillation sollte laufen. Auch runtergefahren. Okay, hier sehe ich an den Temperaturen.
Sorry, Mittwochs
ist Apfeltag. Also Mittwochs wird eigentlich nicht produziert. Nachmittags zumindest nicht. Aber dass wir schon so weit abgekühlt sind, 40 und 66 Grad. Vielleicht sehen wir jetzt gleich einen Kollegen aus der Produktion und da können wir nur mal kurz nachfragen. Und hier sehen wir eben die schematische Darstellung. Wenn ich jetzt Ahnung hätte, könnte ich mit der Maus jedes Ventil hier schalten, auf zu oder offen stellen. Aber da ich keine Ahnung habe, lass ich mal schön die Finger weg davon. Da oben rumklicken ist okay, um die Bilder zu wechseln, aber der Rest tabu. Jeder hat seine Kernkompetenz und das gehört nicht zu meinen. So, wir laufen nach oben. Wird gerade komplett gereinigt. Ja, schade, dass es jetzt gerade kein Brandvorgang ist. Das hätte ich euch jetzt gern gezeigt. Aber warum die vier Washs leer sind, ich frage mal ganz kurz nach. So, Gentlemen, Weiterbildung. Ja, die Jungs haben jetzt eine Woche Weiterbildung, deswegen wurde jetzt alles wegdestilliert. Deswegen ist jetzt auch nichts in der Washpotze, also Rohbrandblase, unsere Feinbrandblase, eingekerkert, wie ihr schon gesagt habt im Interview, aufgrund der zollrechtlichen Bestimmung. Aber gut, dann erklären wir das eben trocken in der Hinsicht. Wir gehen gerade mal hinter zum Wash. Mash. Nichts drin. Stairway to Heaven.
Ich kann ja noch ganz schön tief runter.
Kann müsste voll sein.
Ja, da steht jetzt gerade noch ein bisschen Wasser drin. Die werden nämlich dann ausgedampft. Die Dampfpflanzen sind jetzt immer drin oder auch ausgewaschen. Mit heißem Wasser. Und anschließend wird es dann abgelassen. Aber darauf gehe ich gleich ein. Ich möchte euch kurz in die Wash reingucken lassen. In den Mash reingucken lassen. Da sehen wir, das Herzstück ist die Harfe, was sehr markant ist, aber unter anderem auch der Siebboden am unten. Diese Platten sind raus erodiert, es sind feine Linien drin. Und oben seht ihr die Wasserdüsen. Und zwar wird das Schrot, was wir vorher geschrotet haben, über den Grispin, über einen Kettenförderer, über das schräge Fallrohr im Hintergrund, wird es dann eingeleitet. Da hinten, seht ihr, über die Achse hinten, siehst du eine halbe Öffnung. Siehst du die da hinten? Muss ein bisschen in die Klinge. Darüber wird das Schrot dann eingeleitet. Die Harfe verteilt es dann gleichmäßig im ganzen Behälter. Und parallel geben wir heißes Wasser dazu. Eben, wie der Mario erklärt hat, sukzessive steigern wir dann die Temperatur, bis wir dann am Ende bei über 90 Grad sind. Am Anfang sind es grob 2500, 3000 Liter, kommt immer auf die Rezeptur an und schwankt etwas. Aber wir müssen es mehrmals wiederholen, weil bei der Bosch brauchen wir 11.000 Liter. Der fasst leider nur weniger, weil er steht ja, ihr erinnert euch, unten auf einer Eisenstellage. Aber hier werden 12.000 Liter Wasser grob verarbeitet. Es wird dann immer sukzessive Wasser nachgegeben, parallel unten abgelassen, rübergepumpt. Und wenn dann alles gesammelt drüben in der Wash ist, wird eine Probe entnommen, dann wird es unten nachkontrolliert. Und wenn dann alles okay ist, wird die Hefe hinzugegeben.
War auch wieder schön mit Kupferdeckel und kein Guss.
Das haben wir ein bisschen gemogelt, in Anführungszeichen. Denn wenn du von innen guckst, ist alles feinstes Edelstahl. Aber das Marketing zählt ja auch etwas in einer Whisky Still. Deswegen, dass es hier nicht so ein Edelstahlbehälter hier blitzt und blinkt und die Optik etwas stört, haben wir hier Kupferlack verwendet und ein paar Holzbretter dran gespackst, dass es sich einheitlich in diese Flucht einfügt. Ne? Da wurde auch schon viel überlegt, wie kann man das attraktiv auch für den Kunde gestalten. Aber wir haben auch bewusst hier den Ring gelassen. Den hätten wir auch übermalen können. Aber wir wollten ja nicht komplett täuschen, sondern wir erwähnen das auch immer bei unserer Führung, dass nämlich diese Mash-Tun einfach aus Edelstahl besteht. Aber aufgrund des einheitlichen Look and Feels, wegen der Fotoperspektive, wegen dem guten Gefühl, einfach wurde Lack verwendet und Holz dran geschraubt. Das ist ein bisschen Hintergrund. Diese Washbacks, 10.800 Liter stehen drauf. Das Schöne ist, man sieht jetzt komplettes Innenleben. Und zwar unten der Rührer. Am Anfang wird es rein, wird der Rührer angeschaltet und er vermengt dann gleichmäßig Hefe mit der Würze, um eine homogene Vergärung zu garantieren. Links und rechts der Plattenkühler. Dadurch, dass die Hefe sich selber erwärmt während ihres Prozesses, wenn sie den Zucker frisst und Alkohol und CO2 ausstößt, erwärmt sie sich selber. Das ist ein lebender Organismus und würde sich auch bei unkontrollierter Vergärung auch so weit erwärmen, dass sie selber absterben würde. Ab einer gewissen Temperatur ist nämlich auch bei der Hefe Schluss. Und deswegen haben wir eine kontrollierte Vergärung durch diese Plattenkühler, wodurch Leitungswasser oder Wasser allgemein durchgeleitet wird und wieder rausgezogen und über einen Wärmetauscher hinten dann wieder runtergekühlt wird. Dient dazu, dass wir einfach den Prozess in der Kontrolle haben und nicht da einfach eine wilde Gärung machen, wie manche Brauereien, habe ich schon mal mitbekommen, haben eine unkontrollierte wilde Gärung. Und diese wilde Gärung wollten wir nicht, weil wir prozesssicher sein wollen und auch irgendwo ein Stück
weiter. Das wird immer ein anderes Ergebnis.
Ganz genau. wollen ja ein gleichbleibendes Ergebnis. Dieser Stab in der Mitte, der da so drin hängt, wo aussieht wie ein Propeller, ich nenne ihn liebevoll Schaumschläger, um einfach die Schaumbildung zu vermeiden. Denn bei der Gärung entsteht sehr viel Gas, CO2, und es lässt die ganze Flüssigkeit aufschäumen. So weit sogar, dass es theoretisch hier überschwappen könnte und der Boden wäre versaut. Um das zu vermeiden, haben wir einfach ein mechanisches Prinzip hier angewendet. Wir haben einen Elektromotor oben auf die Platte installiert, verbunden, und der rotiert da, glaube ich, mit, ich schätze einfach mal 100 Umdrehungen die Minute, dreht er seine Runden und zerschlägt jede Schaumblase, bevor sie nur annähernd droht überzuschwappen.
Ich kenne es ja, dass man in Schottland dann gerne mal ein bisschen Seife drauf gibt, um die Oberflächenspannung wieder zu brechen.
Ganz genau. Und Seife, das ist so ähnlich. Oder ich habe auch schon gehört, Neutralfett wäre auch was. Ich vergleiche es dann immer mit, man geht auf so Oktoberfest oder auf eine Messe, wo ein Bierzelt steht, man hat sein Haxen. Hier in Bayern isst man sehr gerne Haxen oder irgendein anderes fettiges Gericht. Man hat es am Mund, man trinkt seine Mastbier. Was passiert als allererstes beim nächsten Blick auf den Mast? Schaum weg. So kann man auch arbeiten. Hierhingehend hat man sich für die mechanische Variante entschieden, um einfach dahingehend nicht weitere Sachen zu verwenden.
Es gibt so diese schöne Eiler-Legende, wo sie Mitte der 80er ist ihre Neutralseife angeblich ausgegangen, wo sie dann auf Lavendelseife zurückgegriffen haben.
Ich glaube,
deswegen, das ist die Legende, dass es dann im Jahrgang 87, dass dann alle großen Eiler-Destillerien so einen Lavendel-Touch drin haben.
Wirklich? Hm? Okay. Wäre natürlich mal interessant, aber ich glaube, die sind jetzt unbezahlbar.
Vermutlich, ja.
Also gerade weil die Legende existiert, könnte ich mir vorstellen, dass der Hai, Man muss natürlich dafür sorgen, dass das, was man produziert, auch getrunken wird oder verkauft wird zumindest. Aber cool, irgendwo cool, weil...
Ja, das ist die Legende. Die haben dann auf Kostengründen haben sie dann auf eine andere Seife zurückgegriffen.
Die halt da war vielleicht, ne? Oftmals ist es nicht Kostengründe, sondern einfach, es ist nichts anderes da.
Oder so, ja.
Verknappung. Sei es künstlich oder einfach nur aufgrund der Situation geschuldet. Weil wenn jeder auf einmal auf diese Seife spinnt, dann ist sie knapp. Und woher kriegt man sie schon? Da braucht man ein Substitutionsprodukt. Ja gut, die sehen alle gleich aus. Hier haben wir mal einen trockenen.
Was sind eure Wurfspecks?
Oregon Pine. Douglasienholz. Wir haben bewusst auf das Holz gesetzt, weil einfach diese 65 bis 110 Stunden hat das Holz auch einen gewissen Einfluss. Wir wollten aber auf jeden Fall Edelstahl vermeiden. Aufgrund dessen, Edelstahl gibt dem Ganzen nichts mit. Egal was. Edelstahl aber anständig behandelt, dann hast du ein ganzes Leben lang Spaß mit. Aber es gibt auch Berichte, wo ich selber schon gelesen habe, über schottische oder andere Destillen in der Welt, ohne jetzt da auf irgendwelche Nationen einzugehen, sondern andere Destillen, die hatten ihre ganzen hölzernen Washbacks rausgehauen, Edelstahl besorgt, nach ein paar Jahren Produktion probiert und gemerkt, oh,
da fehlt was.
Irgendwas ist da anders da.
Ja, weil du die Milchsäurebakterien wieder brauchst zum Holz, ne?
Amen. Korrekt, weil ich das gerade auf. Weil das hat gefehlt. Edelstahl ist halt blank.
Er hat seine Hausaufgaben gemacht.
Ich wollte es gerade sagen, der Mann kennt sich aus, sehr gut. Und dahingehend hat man sich auch hier gleich dafür entschieden und einfach keinen Edelstahl verwendet. Wohl bewusst, dass es wahrscheinlich teurer wird auf lange Sicht gesehen, weil Edelstahl, wie gesagt, hat man ein Leben lang Spaß mit. Da wird man irgendwann mal, wobei die auch locker 60, 70, 80 Jahre alt werden können. Dahingehend werde ich diese Investition nicht mehr erleben, wahrscheinlich mit meinen 34 Jahren jetzt. Aber letztendlich macht das so ein bisschen das ganze Feeling aus, finde ich. Und man sieht ja auch, die sind krumm und schepp. Hier oben, hier klaffen sie sogar ein bisschen auseinander, weil hier oben nie die Flüssigkeit steht. Man sieht aber ganz genau das Level. Und ab diesem Level sind die dicht. Wenn die jetzt vielleicht wieder eine Woche leer stehen, müssen wir es wieder ausdampfen und wässern, sodass das Holz wieder aufquillt und wieder abdichtet. Aber falls wirklich mal was daneben gehen sollte, mein Gott, haben wir unten die Edelstahlrinne, wird mal durchgekerchert und gut ist. Deswegen wurde die Destille genauso aufgebaut. Aber kommt noch mal mit ran. Wenn wir schon nichts in der Destillation sehen, sehen wir wenigstens die Spülung. So haben wir da einen kleinen Scheibenwischer installiert. Und in der Mitte seht ihr eine Eisenplatten oder Stahlplatten, Edelstahlplatten. Das sind sehr Wärmetauscher. Wir leiten heißen Wasserdampf in diese Wärmetauscher hinein und damit erwärmen wir unsere Masse. Denn wie der Marius schon erklärt hat, die Washback mit knapp 11.000 Liter passt nicht in unsere 6.000 Liter fassenden Kupferpotstills aus Schottland. Aber die Hälfte davon, ca. 5.500 Liter, machen wir in der ersten Charge, destillieren wir durch. Es ergibt einen Volumenprozent als Rohbrand, als Lowbinds von 21, 22 Volumenprozent, je nachdem natürlich, wie die Ernte ausgefallen ist. Der Zuckergehalt im Malz war, schwankt das natürlich auch etwas. Also so grob 21 Volumenprozent Alkohol haben wir nach der ersten Destillation nach dem ersten Rohbrand. Unser Schnelldampferzeuger erhitzt es indirekt. Dadurch brauchen wir keine Kette, die rotiert und droht anzubrennen, weil wir keine direkte Flamme oder keine direkte Hitze auf die Kupferkessel haben. Somit brennt bei uns nichts an. Bei anderen Destillen, die noch sehr althergebracht destillieren, ist es da noch vonnöten, aber dann klappert es da auch ein bisschen mehr bei der Produktion. Und worauf wir halt eben ziemlich stolz sind, ist, dass es halt eben Schottland drauf gebracht ist. Dass es original schottisches Equipment ist, was uns auch von Beginn an, ich sag mal, eine höhere Akzeptanz gegeben hat bei den deutschen Whisky-Trinkern oder auch in der Welt. Unabhängig davon, dass natürlich noch viele weitere Faktoren damit reinspielen, aber unsere Argumentation war von Anfang an etwas einfacher, als wenn wir deutsches Equipment verwendet haben. Wobei wir eine Ortschaft weiter oder zwei Ortschaften weiter in Großheubach ist die Kupferschmiede Adrian, die exzellente Kupferbrennblasen herstellt für den Obstbrandbereich zum Beispiel. In Deutschland ist, glaube ich, jede zweite Destille von der Kupferschmiede Adrian. Und da werden auch exzellente Obstbrände mitgebrannt. Aber die Formgebung ist ja das Entscheidende.
Und dem ist doch keine Putze.
Ganz genau. Vollkommen richtig. Und dahingehend sind wir froh, dass der David Heinz uns das bestellt hat und innerhalb von 2 Jahren geliefert wurde. Weil die Alternative wären 7 Jahre gewesen.
Ja, so war die ewige Wartezeit momentan.
Ganz genau. Ja, damals schon. Damals schon. Aber Vitamin B schadet nur dem, der keins hat. Aber wie ihr schon seht, hier ist der elementare, seht ihr den Leinarm? Da ist eine Kupfermanschette drum, da ist der Leinarm frei, weil seht ihr die Verschraubung? Seht ihr da oben, seht ihr das?
Ja.
Zollrechtliche Gründe, weil wir könnten ja auf die Idee kommen zu manipulieren. Deswegen ist diese Verschraubung verplombt, ebenso wie diese Schaugläser hier. Einmal und dann sogar zweimal, weil man könnte ja eine Schraube dran lassen und wegklappen.
Siehst du auch hier, dass wir überall Kügel nicht reingeknickt
haben. Genau. Unser Käfig ist zwar verschraubt, aber jede Imbusschraube hat eine Stahlkugel eingepresst. Also nicht jede, 1, 2 fehlen, habe ich mal gesehen. Hier, da seht ihr, das ist eine Torx-Schraube. Auch das Schloss hier. Das Schloss wäre gar nicht das Problem. Der Schlüssel für die Notfälle hängt da hinten in einem roten Kästchen. Aber die Plombe. Aber es stellt ja kein Problem für uns dar, weil wir wollen ja nicht irgendjemand hintergehen, sondern es ist einfach dieses Hindernis, den wir von der deutschen Gesetzgebung her haben, dass eine Verschlussbrennerei alles unter Verschluss herstellen muss. Jetzt zeige ich euch aber mal die Raffinesse, die der Mario im Interview erwähnt hat.
Aber wir wollen auch bei allen modern sein, aber haben seit 200 Jahren immer die gleichen Zollschlüsse. Das ist auch geil.
Das ist der berühmte Probeentnahmehahn. Mit dieser Harnbewegung kann ich eine Probe entnehmen und feststellen, sensorisch, der Dienstamtlisteur darf das, eine Probe entnehmen und kann feststellen, in welchem Schritt bin ich gerade, also in welchen Positionen von meinem Produktionsschritt bin ich gerade, am Anfang, in der Mitte oder am Ende. Beim Rohbrand ist es relativ unspektakulär, weil da destillieren wir nur durch. Deswegen ist dieser Probeentnahmehahn auch nur auf die Feinbrandblase abgestimmt. Hier haben wir eine Trennung. Rechts die Blase, Rohbrandblase, links die Blase, Feinbrandblase. Wir haben auch 3 Glaszylinder, einer rechts, 2 links, weil in der Feinbrandblase steigt der Alkoholgrad stark an, über 90 Volumenprozent und sinkt aber dann über die ganze Destillationsdauer auch ab auf bis zu 2,1 Volumenprozent. Und somit haben wir da einen größeren Messbereich abzudecken, den man aber nicht mit einer Glasspindel abdecken kann. Deswegen sind hier 2 Glaszylinder installiert. Der eine ist für den größeren Bereich, der andere für den niedrigeren Bereich, also höher und niedrigeren Bereich zuständig. Jeder Tropfen Alkohol oder auch jetzt Wischwasser läuft über diese 2 Glasballons. Deswegen ist dieser Spirit Safe oder Spirit Receiver extra nochmal abgesichert mit einem Extraschloss hinter dem Käfig. Das wäre ja nicht auf dumm Gedanken. Auch dieser, wenn ihr mal rumkommt und hier an der Stange unterhalb nach hinten schaut, seht ihr das? Dieses schwarze Kästchen da hinten, das ist unser Tracker, also wie ein Schrittzähler. Jede Probeentnahme wird natürlich extra nochmal protokolliert, um da mit Sicherheit zu sagen, wie viel wir entnommen haben. Es ist auch okay so, weil wir wollen ja niemanden betrügen und den deutschen Staat nicht um seine Alkoholsteuer betrügen, denn jeder Liter 100%iges Destillat müssen wir mit 13,30 € Steuern buchhalterisch zurückstellen, bis wir das Fass aus dem Lager holen. Erst dann wird die Steuerlast in finanzieller Art und Weise an den Zoll abgeführt oder an den deutschen Staat. Also Liter Alkohol, reiner Liter Alkohol, 13,30 €. Ist nicht wenig.
Da kommt ein bisschen was zusammen bei eurer Menge.
Aber ja, na gut, die Schotten haben ja höhere Alkoholsteuern. Also deswegen sind die schottischen Abfüllungen, die Standard, die überall auf der Welt verfügbar sind, zum Beispiel Johnny Walker Red Label, würde ich nie in Schottland kaufen. Nie. Gut, würde ich so jetzt auch nicht kaufen, aber das ist ein anderes Thema. Johnny Walker macht geiles Zeug, aber ich sag mal, ab Black Label halt eben. Für mich, das ist mein persönlicher Geschmack. Und das Schöne ist, hier haben wir aber auch ein Smart Panel. Hier können wir die ganze Anlage steuern. Sprich, den Dampf von der Wash und von der Spirit, die CV40 und die CV50, das sind die Codenamen in der Programmierung, muss ich nur umstellen mit dem Schlüssel und dann kann ich hier den Dampf regulieren. Und man kann hier den Cut machen. Und dieses Ventil schwenkt dann um, wenn ich den Cut drücke, von den Fines auf den Spirit. Denn bei der Feinbrandblase machen wir die Unterscheidung zwischen dem Vorlauf, dem Herzstück und dem Nachlauf. Vorlauf sind ja die Methanole, gesundheitsschädlich, gehen an die Leber, Alkoholvergiftung. Ein Arzt hat mal gesagt, 1 Milliliter würde ausreichen, um einen Menschen zu töten. Weniger als 1 Milliliter und man hat droht Erblindung. Ja. Unser diensthabender Destillateur wird auch riechen und aufgrund des Alkoholgehalts messen, wann dieser Cut angekommen ist, zwischen dem Vorlauf und dem Nachlauf. Aufgrund von der Menge 2,1, 2,5 Tonnen, 11.000 Liter hier, zweimal Rotbrand, wissen wir, dass wir grob 200 Liter Vorlauf haben, der einfach da ist, den wir aber nicht verwenden können. Direkt für das nächste Produkt, sprich den New Make, den Likör, den wir mit dem New Make herstellen, oder zum Abfüllen in Fässern, um dann daraus dann Whisky zu machen. 200 Liter, was eine immense Menge ist.
Führt ihr den dann nochmal zu? Brennt ihr den dann nochmal?
Wir fangen ihn auf und am nächsten Tag führen wir ihn dann wieder zu mit dem Nachlauf. Weil so schlecht wie beide Teile sind, der Vorlauf und der Nachlauf, haben sie immer noch Aromen und Inhaltsstoffe, die wir durch das Destillieren in der Feinbrandblase wiederum rauskitzeln können.
Da muss man überlegen, so über das Jahr, wenn das 200 Liter sind, die ihr einfach wegschmeißen müsstet, sage ich mal.
Im Nachlaufbereich sind wir im vierstelligen Literbereich. Gell? Also es ist nicht unerheblich, das Material. Ja. Und dementsprechend wird es dann aufgefangen in verschiedene Lagertanks und es wird auch dann nur für den verwendet und nicht mehr für das Herzstück. Und dann eben können wir dann wieder regeln, dass es dann wieder mit reingesteuert wird. Aber nach dem Vorlauf kommt dann der diensthabende Destillateur her, nimmt sich ein Glas, riecht dran, schaut hinten auf die Uhr, wenn er noch diese Klebstoffe, das riecht nach Patex, widerlich. Also ich habe mal, damals, wie ich frisch angefangen habe hier, habe ich mir einen Tag Urlaub meiner Firma genommen und bin hierher gekommen zum Mitarbeiten. Und dann habe ich da mit gerochen, den Cut habe ich auf Anweisung gemacht. Er hat gerochen und hat gesagt, alles klar, jetzt machen wir den Cut. Und ich habe den Knopf gedrückt, war ein schönes Erlebnis für mich, muss ich damals sagen, weil es war, ja, man war halt Teil des Prozesses.
Das ist jetzt meine Charge.
Ja, genau. Und zack, haben wir den Cut gedrückt und dann hat das Ventil umgeschwenkt auf den Spirit. Und dann laufen grob 950, 1000 Liter, je nachdem, immer wieder unterschiedlich, laufen von unserem Herzstück, was wir verwenden können. Und in dieser Zeit weiß er genau, er kann wieder andere Tätigkeiten nachgehen und dann weiß er aufgrund der Füllstandsanzeige im unteren Tank, im Spirit Receiver, und weiß er, okay, ab 900 Liter kommt er wieder her und fängt wieder an, Proben zu ziehen. Steht er nie alles voller Gläser und er riecht dann. Wenn wieder so ein Hauch von Modrigkeit kommt, dann macht er sofort den Cut, weil es soll lieber ein Liter mehr weglaufen, also nicht verwendet werden, wie dass ein Liter zu viel vom Nachlauf drin sein sollte. Der Nachlauf hat weniger die gesundheitlichen Probleme, oder erzeugt weniger gesundheitliche Probleme, sondern er hat einfach einen miesen Geschmack und er würde die Qualität runterschrauben, was wir nicht wollen. Und dementsprechend sehen wir zu, dass der Nachlauf sehr schnell abgecuttet wird, geschieden wird und somit in einen extra Lagertank. Denn der Nachlauf, der riecht modrig. Der hat so ein, ich vergleiche es immer mit einem Bild. Stell euch ein Stofftier vor. Der macht es nass. Wickelt es in einen Plastiksack. Legt diesen Plastiksack in den Keller, der feucht ist. Wartet 3 Jahre, räumt den Keller auf, findet diesen Plastiksack, reißt den auf und riecht dran. Ungefähr so modrig, wie dieses Stofftier riecht, wird dieser Nachlauf riechen. Und dadurch, dass wir diesen Geschmack ja nicht drin haben wollen, und auch mit anderem, weil da die Fuselöle drin sind, diese Fuselöle sind diese kleinen ekligen Biester, die diese Schädelschmerzen verursachen, wollen wir diesen Nachlauf nicht in unserem Hauptteil haben, in unserem Herzstück. Und dementsprechend hat er die Verantwortung, hier den Cut manuell zu machen. Hier gibt es auch eine Analysemaschine. Hätten wir uns auch noch gegönnt. Aber wir wollten mit Fugenrecht behaupten, dass wir noch ein Stück weit handgemachten Whisky haben. Das entscheidet diese Sorge unseres Diensthabendestillateurs und letztendlich auch die Messung in unserem Spirit Safe über die Glasspindel, um festzustellen, ab welchem Alkohol, das ist ja Alkohol, die Alkoholkurve ist ja eine Parabel, keine lineare. Und da kann ich genau feststellen, wo beginnt es und wo endet es. Und dementsprechend plus die Sensorik des Diensthabendestillateurs entscheidet dann, Cut oder nicht Cut. Und dann fließt der Alkohol über eine Rohrleitung runter in unsere Abfüllung, wo auch unsere Alkoholo steht. Und da gehen wir jetzt mal hin.
Ich habe da oben noch was am Leinarm, das haben auch nicht viele Brennereien.
Ja, das ist der Reflux-Kondenser. Unser Potziel gegen eine Vakuumbildung und gegen Implodieren quasi der Blase. Wenn sie zu schnell abkühlt, können sie es zu schnell zusammenziehen und dann könnte die Brennblase Schaden nehmen. Aber der Reflux-Kondenser ist eine technische Neuerung, den wir benutzt haben bei der Edition 11 unter anderem. Genau, da haben wir eine multiple Destillation generiert, weil es immer wieder zum Rückfluss kam.
Ich habe da so eine Kühlwasserspirale dran, wie andere zum Beispiel in ihren Warmtubs.
Korrekt.
Erzeugt damit der Kondens, läuft wieder zurück in die Brennblase und brennt quasi in das Mal nochmal neu.
Exakt. Und das hat unser Master Distiller bzw. unser Produktionsteam hat es dann bei diesen Fässern, die wir für den 11 verwendet haben, weil wir uns da ein bisschen, wie gesagt, der Whisky-Markt ist gesättigt. Es gibt sehr viele Anbieter, die sehr guten Whisky herstellen. Jeder kocht mit Wasser, wir auch. Aber mit sowas, unserem technischen Raffinesse der Reflux-Kondense, aber auch mit den großen Fassvarianten, die wir haben, probieren wir uns da ein bisschen vom Markt abzusetzen. Und Maris Schlussworte haben es passend beschrieben. Wenn man ein bisschen offen ist für Neues, fällt man bei uns garantiert nicht auf die Schnauze.
Definitiv nicht.
Man hat da immer wieder was Neues zu entdecken.
Wie hast du es die Woche so schön gesagt? Andere Mütter haben auch schöne Töchter.
Ja, das unterschreibe ich. Ja. Aber wird auch sportlich warm, auch wenn nicht produziert wird da oben.
Ja.
Stellt euch jetzt mal vor, wir haben.
Ich glaube, im Sommer. Im Sommer ist es ganz schön knackig.
Freitags um 17 Uhr, wenn die Sonne am höchsten stand, haben wir unsere Entdeckertour.
Ja.
Dann ist eine Gruppe von 20 Leuten circa und laufen da rum. Dann rennen zwei Brennblasen mit 99 Grad Celsius und Kupfer strahlt ja so schon noch ab.
Ja.
Dann haben wir noch mehr hier. Vier Washs, die vielleicht doch zu 30 gefüllt, die mit auch 30 Grad vergären, ne, was ja auch eine gewisse Abwärme erzeugt. Und dann ist noch eine Mashtun, die mit 70 bis 90 Grad vor sich hin brodelt.
Ja, aber schön, da wird es knackig warm.
Da sage ich immer, du hättest noch einen Fischnadel aufgussen, die Welt ist in Ordnung. Aber dann darfst du halt nur noch eine Short anhaben, aber auch nicht mehr.
Ja. Ist ja dann wahrscheinlich auch ein Grund, warum man euren Milden Spirit in den kalten Monaten produziert, oder? Einfach um diesen schönen, weichen Charakter besser zu halten.
Um auch letztendlich die Kühlungsmöglichkeiten zu haben, weil wir haben neue Technik, keine Frage. Aber bei diesen Temperaturen, was die Sommer im Moment an den Tag legen, die letzten 3-4 Jahre, muss man natürlich auch gucken, dass wir die Kühlung gerade halten und auch immer auf Level halten. Und wenn es wärmer wird, wird es nicht einfacher für die Kühlung. Also ne, da irgendwann steigt jede technische Anlage, hat da ihre Defizite. Das heißt, die Handys, wenn man es im Auto liegen lässt oder auch hier unsere Kühlung. Genau. Und weil ein milder, ich sag mal, der Rauch ist schon sehr grob. Und dementsprechend wird der in den Sommermonaten produziert. Genau.
Du kannst halt weniger verlieren als beim milden Bond.
Das stimmt. Das ist so. Kommt mal mit. Normalerweise ist das für unsere Führung nicht gestattet, weil einfach die Gruppe sehr groß ist. Aber wir gehen gerade mal hinten rum. Denn hier sieht man aus dem Brennraum, der sich hier hinten befindet, sieht man den Spirit rauskommen. In unsere Alkoholhöhlen hier hoch gehen wir mal. Das ist so ein Special-Ding, was ich euch ermöglichen kann, weil wir so eine schöne kleine schnuckelige Gruppe sind. Auch hier wieder die goldene Haube ist. Musste sein, weil wir hier auch wieder verplombt haben vom Zoll, weil hier wieder Alkohol gezählt.
Aber auch überall verplombt.
Ja, da sind sie nicht knapp bei Sache. Und hier auch haben wir nochmal ein Ventil, was sich theoretisch umschwenken lässt, aber ne, Schloss muss sein. Plombe, 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 Plombe drüben. Und das ist die Alkoholuhr oben. Hinter der Lounge, wo wir gesessen waren, sehen wir eine Alkoholuhr, die nicht verplombt ist. Ja, nur am Plexiglas, da gehen wir auch gleich hoch. Rein mechanisch läuft mit der Durchflussenergie des Destillats und zählt uns dann Alkohol. Sieht aus wie beim Tacho, beim Auto, so vergleiche ich das immer wieder. Und damit wird festgestellt, wie viel Liter Alkohol wir produziert haben und daran bemisst sich unsere Steuerlast. Und das liest der Zoll einmal im Monat ab, wenn er da ist. Und dann werden die steuerlichen Belastungen werden zurückgestellt buchhalterisch, sodass wir theoretisch zahlungsfähig wären, auch wenn wir aufgrund von irgendwelchen Umständen aufhören mit der Produktion, will der deutsche Staat keine Fässer bei sich haben, sondern der will dann diese Steuer eben in Form von finanzieller Aufwendung. Und dann geht es seinen Weg, dann wird es über die Rohrleitung verteilt in den verschiedenen Tanks. Dort wird dann runter reduziert mit Leitungswasser auf die 63,5% Fassstärke und wo es dann unten abgefüllt wird. Jetzt gehen wir gerade wieder den Weg zurück. Das ist nämlich eine Einbahnstraße hier oben. Das ist, ja, da ist eben unsere Waage. Es läuft dann so ab, dass der Gabelstapler ein Fass hier normalerweise oder jetzt hier ein IBC-Container, weil wir damit irgendwelchen Schabernack treiben bzw. zum Zwischenlagern, weil wir vielleicht die Fässer gerade zur Verfügung haben oder vorbereitet haben, um sie zu befüllen. Deswegen benutzen wir auch diese neutralen IBC-Container, was völlig normal ist, oder auch unsere Edelstahltanks, die wir inzwischen aufgestellt haben. Wir erweitern über Mermach mittlerweile auch eine Rohrleitung, die rüber in unsere Großtanklage gehen, um Whisky-Abfüllung zu harmonisieren. Sprich, wenn sie aus den Fässern herauskommt, muss mal eine größere Menge, muss ja alles in einem Tank sein, sodass alles gleich ist. Da machen wir dann gleich mal die Jalousie hoch. Aber das läuft dann so ab, dass wenn es eine klassische Fassbefüllung ist, fährt der Gabelstapler mit dem Fass hierher. Das ist unsere Waage. Stellt er dann drauf und dann kommt er her und zapft. Voll geil. Neu, aber neu, ne? Jede Tankstelle hat ihr Equipment, sage ich immer dazu, weil nicht, dass einer auf die Idee kommt, das haben wir irgendwo abgeschraubt. Und dann wird das Fass bezapft, weil das ist die einfachste Variante, ein Fass zu befüllen. Ja. Und so ein großes 190 Liter Fass, wurde mal gesagt von einem Kollege, dauert grob 5 Liter, dann ist das randvoll, Korken drauf, dann geht's raus, wartet, bis genügend Fässer zusammen sind, um einen Transport hoch nach Hainhaus zu organisieren. Wir werden demnächst auch wieder die Besucherdestille erweitern um ein paar Schautafeln. Also falls ihr ganz viel Lust habt und im Sommer nochmal vorbeikommen wollt, wir planen dieses Jahr auch wieder einen Tag der offenen Tür. Wahrscheinlich im Juni. Steht noch nicht hundertprozentig fest, deswegen kann ich da noch keine Details, aber im Newsletter werden wir auf jeden Fall rechtzeitig abonnieren. Und dann sollen diese Schautafeln auch da sein, weil wir können sehr selten da hochfahren. Es ist nämlich noch eingezäunt, es ist ein Wachschutz dort, weil auch noch andere Firmen dort vor Ort sind, nicht nur wir. Und dementsprechend müssen wir uns da einmal anmelden. Aber dass die Besucher dann irgendwann auch mal das sehen. Warte doch mal, ich zeige euch das mal. Kleinen Moment.
Ich kenne es von ein paar Bildern, ist alles doppelt eingezäunt mit Stacheldraht noch, ja. Das alte NATO-Gelände.
Zaun, Fahrweg, Zaun. Weil sie
für die Chiefs-Patrouille gefahren sind.
Nichtsdestotrotz ist es ja eigentlich auch gut, weil es einen gewissen Sicherheitsstandard halt auch hat, ne?
Weil Whisky bombensicher gelagert? Nee, die heutigen Bomben sind ja viel weiterentwickelt. Da wird eine Rakete reinmachen, da wird es mal innen drin.
Ja, aber ich meine, trotzdem, ich meine, das ist ja auch dort ein bisschen wert, was da oben liegt.
Sind einfach sagen, besser. Das ist
nicht. Ja, eben. Ist so. Also das sind diese Bunker hier. Das ist die erste Generation, das sind die Stahltüren auch relativ dünn. Und diese Bunker wurden sukzessive aufgebaut. Ich glaube, aus den 70ern stammen die ersten und Mitte der 80er oder Anfang der 80er wurden die letzten gebaut. Da wurden die Standards auch erhöht. Die Türen waren dicker, die Wände waren dicker. Und da hatten wir eben diesen Betonbunker. Da war ich mal oben mit meinem Auto, habe mal den Platz vermessen, weil das wird unser Besucherbunker, wo man auch Tastings dann haben wird. Ja. Und deswegen seid gespannt auf mehr. Das wird richtig toll.
Wieder mit dem Schulbus?
Wahrscheinlich auch wieder mit dem Schulbus, ja. Der erzeugt natürlich irgendwas Kosten, aber ist dieses Erlebnis.
Das macht ja auch aus.
Ganz genau. Andere haben halt eben ihre Fässer in den Alpen oder in der Nordsee gelagert oder sonst wo. Und wir haben halt dieses Mittel, um uns dahingehend vom Markt abzuheben. Und dementsprechend wollen wir das natürlich auch nutzen.
Weißt du, ob es noch mal ein Erdfass gibt?
Es gibt noch Erdfässer, soweit ich weiß. Aber ich weiß nicht, ob das meistens zum Antitum das Geburtstag. Aber da weiß ich leider selber nicht, sonst würde ich es sagen, aber da habe ich keine Informationen. Wahrscheinlich, weil ich noch zu kurz hauptberuflich hier bin.
Ja, aber das ist auch eine coole Idee. Das machen sie ja auch, was du eigentlich so nie bekommst.
Das stimmt. Vor allem das erste Erdfass war eine richtige Überraschung. Der hat nämlich nicht mitbekommen, dass es sein Grundstück vergraben wurde. Und dann zum Geburtstag standen sie oben, haben geklingelt mit Spaten und Hacke. Und dann sagt so, jetzt gehen wir mal das Schacht suchen. So ungefähr muss abgelaufen sein. Wie ihr wisst, Bourbonfässer gibt es noch und nöcher. Aufgrund des amerikanischen Bourbon Acts, im Volksmund genannt, dass ein Fass, der nur einmal von den Amerikanern verwendet werden darf zur Produktion. Aber die haben auch den entscheidenden Vorteil, dass die amerikanische Weißeiche innerhalb von 70 bis 80 Jahren so weit ist wie unsere deutsche Eiche nach 300 Jahren, weil es eine ganz andere Kultur ist. Es ist zwar eine Eiche, aber sie wächst einfach schneller und ist viel schneller zu gebrauchen. Und zum Schutz der amerikanischen Forst- und Küferindustrie, hat mal jemand gesagt, wurde das so erlassen, dass ein Fass nur einmal verwendet wird. Deswegen sind diese Fässer so aus, wie sie aussehen und sind nicht mit verzinkten Ringen gemacht. Und andere Fässer, ja, das ist jetzt gerade da vorne zum Beispiel, es müssten neue Barrique-Fässer sein von der Optik hier vorne links. Da wird halt mehr Wert drauf gelegt, weil man sie länger verwenden kann. Weil es auch die Optik, wenn es jetzt französische Fässer sind, die Optik ist da definitiv entscheidend. Und bei den Bourbon-Fässern, sie werden halt nur bei Jack Daniels 2 Jahre benutzt. Jim Beam wird mit 3 Jahren und die Mila Kunis macht da immer einen Brandstempel drauf. Zwinker, zwinker.
Bei jedem Fass.
Irgendwas machen sie ja auch richtig, weil sie haben ja auch ihren Absatz. Und von daher gesehen, wieder meine Rede, jeder kocht mit Wasser und Apples müssen sie auch gut machen, weil sonst würden sie nicht so viel absetzen. Und wir haben halt den Fokus anders gelegt. Brown Foreman sind die Fässer hier, sind schön drauf. Aber dieses typische, Was man, da muss ich halt immer lachen, wenn jemand ein gebrauchtes Jack Daniels was anbietet, ne? Und dann der Jack Daniels Schriftzug in Reinstform draufgepinselt wurde. Machen die ja. Es ist halt einfach, es ist meistens noch ein Barcode drauf, der ist meistens, bisher kommt mittlerweile sind QR-Codes, da seht ihr noch. Oftmals sind sie schon entfernt worden, weil es denen ihr Lagersystem mit den QR-Codes können die Fässer genau nachverfolgen. Wir arbeiten aktuell noch mit unserer fortlaufenden Nummer, die eindeutig ist, also sie gibt es nur einmal. Wenn einmal vergeben, ist diese Nummer für immer auf diesem Fass oder sie wird aus dem Register irgendwann mal gestrichen, wenn dieses Fass nicht mehr existieren sollte. Ja. Da haben wir glaube ich auch ein Fassmanagement-Programm, um bei knapp 10.000 Fässer auch noch den Überblick zu behalten.
Ja, brauchst du.
Und glaub mir, bei 16 Bunker sucht da mal ein Fass.
Ja.
Wenn ihr nicht weißt, wo das steht,
ja, dann keine Chance.
Ja. Unsere Fässer lassen wir auch immer in Ganzen kommen. Wenn man von Amerika sich Fässer kommen lässt, hat man die Wahl entweder ganz oder auseinandergenommen, in Bündel zusammengestellt. Zwar passen die Daumen immer zu diesem einen Fass, aber in der Reihenfolge ist es immer schwierig. Und wenn sie dann irgendwo ausgetrocknet sind, manchmal kriegst du sie nie wieder so hin und so dicht und da ist die Ausschussquote höher. Somit haben wir zumindest ein Fass, das wartet im Vorfeld und es könnte noch dicht sein, wenn es hier ist. Da ist die Chance viel größer. Weil wenn du mal ein volles Lager hast und es alles so knapp gestellt, dass du das Lager, die Lagerkapazität komplett ausgenutzt hast, und dann entscheidet sich fast 4711 ganz hinten links unten in der Ecke. Oh, morgen werde ich undicht. Dann fährst du Tetris im Stapler und dann steht mal alles voll. Und diese Zeit, die du dann opferst, hast du dann schon wieder, also dieses Geld hast du schon wieder verbraucht, was du im Vorfeld gespart hast. Deswegen lassen wir unsere Fässer in Seefracht von Container kommen, aber dann in einem ganzen Stück. Ein kleines Spiel.
Luft anhalten.
Ja, atmet aus, halt die Luft an, geht rein. Das ist voll toll. 3, 2, 1, ausatmen. Und wieder einatmen, Gentlemen.
Oh ja. Das ist schon geil.
Ja. Das ist wunderschön.
Oh ja.
Hier haben wir auch verschiedene Fässer gelagert. Wir stehen jetzt aktuell noch im Zollbereich, also im Steuerlager. Deswegen ist hier eine Bodenmarkierung da, dass wir diese Fässer, unsere besonderen Fässer, auch euch zeigen können. Allen voran ist Fass Nummer 1. Unser erstes Fass, was wir befüllt haben, 7.04.2016, haben wir aber 2021 zu gewissen Teilen rausgezogen und haben ein Solera-Verfahren angewendet mit einem Fass. Aha. Das Solera-Verfahren ist ja in Spanien sehr gängig für eine Cherry-Reifung.
Oder auch beim Rum.
Auch beim Rum? Wirklich? Okay, das wusste ich noch nicht.
Gibt auch sehr viele, die beim Rum Solera machen.
Einfach um eine gleichbleibende Qualität zu kriegen, aber auch eine Reifung mittels anderen Chargen hinzukriegen. Und das ist beim Whisky eher unüblich, weil ja aus einem Fass nichts entnommen wird, bevor es abgefüllt wird. Hier haben wir es gemacht, einfach um dieses geballte Power von der Pfälzereiche, neues Holz, nicht zu riskieren, dass es hier überreift, haben wir das entnommen nach 5 Jahren und haben wieder eine aufgefüllte Humec. Deswegen wird dieses erste Fass ist nicht mehr das älteste. Sondern jetzt ist theoretisch das Fass Nummer 2 ist jetzt das älteste, rein von der Theorie her. Und hier haben wir zum Beispiel eine sehr schöne Fasspyramide, was sehr schön als Fotomotiv verwendet wird. In verschiedensten Jahrgängen sind noch die ganz alten dabei, zweistellige Nummern. Und das sind teilweise auch Kundenfässer gewesen, weil wir am Anfang auch große Fässer oder auch größere Fässer an Kunden verkauft haben. Das haben wir irgendwann mal abstellen müssen, weil irgendwie das sehr beliebt war. Und da mit Investmentmenschen, die in Whisky ein sehr großes Investmentpotenzial sehen.
Aber nur mit spekuliert haben.
Nö, nicht spekuliert. Die haben gesagt, geile Idee, will ich. Und ein großes Fass kostet halt mal 10.000 Euro plus. Mir war aber der Ansturm sehr groß, sodass man sich umentscheiden muss, beziehungsweise musste man was machen. Da hat man gesagt, okay, wir machen 30 Liter Fässer. Einfach um auch mehr Leute bedienen zu können, weil der Ansturm da sehr groß war und wir nur noch für Kundenfässer produziert haben und somit dann schauen mussten, wie wir unsere eigenen Lager erstmal vollkriegen. Wir produzieren ja für uns erstmal, für St. Kilian und nicht für Privatpersonen. Nur für Privatpersonen. Das war so der Hintergrund. Deswegen haben wir diese schnuckligen 30 Liter Fässchen hier, wo wir auch gleich nochmal hingehen werden. Aber ich möchte euch gerade nochmal auf diese 4 Kollegen hier stoßen. Mitsunara ist ein Begriff. Wassereiche aus Japan. Direkt aus Japan bekommen. Da ist ein Fass 4.000 Euro wert, leer. Und wir, aufgrund Aussage von unserem Master-Destiller Mario Rudolf, sind vermutlich die einzige Destille auf der Welt, die Vollfassreifung in Mitsunara-Fässern macht.
Vollreifung habe ich auch nicht alle gehört.
Ich habe schon Finish gesehen.
Finish, ja.
Aber auch Regal, nicht oft. Aber auch aus Japan hatte mich letztens ein. Mir fällt nur gerade der Name. Kann man gleich bei der Flasche nochmal nachgucken. Aber das da, das wird was richtig Besonderes. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Aber die Fassnummern 3,8, ja, der müsste schon ein Whisky sein. Aber da wird gewartet. vielleicht auch nicht. Mal gucken. Wir können ja nicht alles verraten. Aber ich sehe schon, ihr habt nichts mit der Hand. Ich habe da mal drei Gläser vorbereitet. Wir haben nämlich hier, es ist ein neues Fass, allerdings ist eine Edelstahlblase hier drin. Das sieht man hier am Edelstahlring, um einfach hier eine weitere Reifung zu vermeiden. Hier haben wir eine Trinkstärke von 49,8%, Ingwerische Eiche, Medium Toasted. Den möchte ich gerne euch noch anbieten. Habt ihr Lust?
Ist ja gerne.
Virgin Oak.
Dankeschön.
Schaut euch mal diese Farbe an. Gerne süßteilen.
Das ist geil.
Ich habe jetzt kein Wasser vorbereitet, weil ich ja aufgrund von unserem Interview wusste, dass ihr eben das Wasser komplett ignoriert habt. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Also mir brauchen wir keine Pipette runterstellen. Die ungarische Eiche, das ist schon was Feines und das ist fast 2022. Gut, jetzt haben wir 2023, letztes Jahr war das voll der Brenner. Aber man hat hier sehr schöne Tannine, sehr schöne... Ach, ich kann auch eins. Ja, trocken erzählen, weißt du, wie glaubwürdig ist denn das? Gar nicht. Gentlemen, cheers.
Danke.
Ist halt sehr runtergekühlt, ne? Also wenn ihr da einfach mal die Hand rumhaltet und da ein bisschen wärmt, dann wird es umso besser. Aber lasst uns doch währenddessen schon mal nach hinten schweifen. Hier haben wir eine kleine Fassauswahl von einem ehemaligen Fasslager-Tasting. Maulbeerbaum. Dieses Fass ist nicht behandelt worden. Also es sieht lackiert aus, es ist es aber nicht. Daneben haben wir die Kirsche. Dann ist es ungarische Eiche, also aus diesem Holzfass stammt diese Fülle. Also nicht aus diesem direkt, aber aus einem ähnlichen. Extrem Agricole, was der Mare schon gesagt hat, dass das sehr, sehr langsam reift, sehr lang braucht, um da Geschmack zu entwickeln, was neue Eichenfässer dann wiederum nicht das Problem haben, wie wir uns schwer erkennen können. Und hier haben wir einfach ein Ex-Bourbon amerikanische Weißeiche, um einen Pendant zu ziehen, auch mal zu den ganzen gewaltigen, besonderen, haben wir hier eben auch nochmal ein Bourbon mit Peated, was auch sehr, sehr, sehr lecker ist, haben wir auch schon draus probieren können. Und hier sind wir eben in den heiligen Hallen von unseren Fassbesitzern. Und hier sehen wir zum Beispiel auch ein perfektes Beispiel, ich bleibe hier ganz stehen, weil die mehr Licht ist, wie diese Fässer runtergeküfert wurden. Sie sehen aus, benutzt, dreckig, schön. Weil diese 30 Liter Fässer werden, wenn sie eine Vorbelegung haben, von großen Fässern runtergeküfert. Ein Fass ergibt maximal ein kleines Fass. Weil es gibt nur einen Boden und einen Deckel. Woher soll man die sonst herzaubern? Ne? Ja. Außer wir machen sie neu. Und dementsprechend kann aus einem Fass nur ein kleines Fass entstehen. Deswegen sind diese kleinen Fässer verhältnismäßig zwar günstiger als ein großes, ich sag mal 190 Liter Bourbonfass, wo man wahrscheinlich, geschätzt von mir, ohne von dir das Wissen, 8.000 bis 10.000 Euro bezahlen darf. Plus minus, kommt drauf an woher und überhaupt. Diese Fässer gibt es für 2,7 bis 3,3. Das schwankt. Denn die Fässer sind nie hundertprozentig gleich, allein schon von der Füllmenge. Es gibt größere Fässer, da passen 31 Liter rein. Es gibt kleine Fässer, da passen nur 27 Liter rein. Das sind jetzt 55 Liter Garrison Brother Quarter Casks. Aber da zum Beispiel, das sieht ein bisschen kleiner aus, wie das allein schon hier vom Durchmesser her. Also wird hier weniger drin sein, wie zum Beispiel in dem. Dann ist ein Preisunterschied, macht die Füllung letztendlich, peated oder unpeated. Peated, wenn man schottisches Rauchmalz. Ja, der Brexit macht es uns auch nicht einfacher und die Zölle und die Transportkosten.
Ja, okay. Ich habe irgendwo letztes Jahr mal gelesen, dass im Vergleich zum Unpeated, Peated momentan das Peated Malz das Doppelte kostet.
Echt? Ja, Malz ist allgemein abgegangen. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Also es ist nicht mehr schön. Aber das kommt halt noch hinzu, ja, weil du auch einen anderen Energieaufwand hast. Und die dritte Komponente, was den Preis beeinflusst, ist letztendlich, welches Fass wünscht ihr euch? Wollt ihr ein amerikanisches Weicheisenfass? Neu? Nicht so teuer. Im Ex-Bourbon-Fass, 20 Millionen Fässer am freien Markt verfügbar, auch nicht so teuer. Wollt ihr einen Sherry, Portwein, Amarone, dann kommen wir halt wieder, dann kommen wir wirklich damit auch in ein anderes Preissegment. Das Schöne ist halt diese wunderschönen Zebra-Fässer, wie ich sie nenne, weil sie einfach so schön gestreift sind. Da sieht man halt eben, dass aus einem großen Durchmesser passen die Dauben beim besten Willen nicht hundertprozentig dran, wenn du den Durchmesser verringerst, oder den Radius. Deswegen werden sie an der Übergangsstelle geschabt, gerieben, abgeschliffen, sodass ein sauberer Übergang da ist. Dass es fast auch eine gewisse optische Reiz hat, aber auch letztendlich auch das Primäre, es dichtet ab. Und das ist das A und das O. Und das Schöne dabei ist, bei uns, ihr kriegt dann ein Fasszertifikat, also wenn ihr darauf mal Interesse habt, ne? Unser Markt, unser Verkaufsleiter.
Wir haben im Podcast mal drüber gesprochen.
Ich habe schon mal ein Crowdfunding gestartet, einen Aufruf.
Okay, ich habe schon ein, zwei Podcasts mal von euch angefangen, aber ich habe den zu der Stelle bin ich noch nicht gekommen. Also das will ich mir noch geben. Da, welche Folge ist das?
Oh, das war irgendwo von letztes Jahr.
Letztes Jahr? Okay.
Ende letzten Jahres, Oktober.
Ja. Okay, da gucke ich da mal. Das wird natürlich nicht, das ist keine Blindkauf. Ne? Wir haben oben unsere World Whisky Lounge, das werden die Fässer, und dann wird gekostet. Dann kommt ihr her, ihr kostet und danach entscheidet ihr euch. Weil keiner soll die Katze im Sack kaufen, warum auch. Es ist nicht wenig Geld. Ich persönlich habe zum Beispiel hier gar kein Fass stehen, weil ich sage, ich wollte nicht mehr Geld ausgeben, wie ich hier verdiene. Das war aber noch, wie ich eben nebenberuflich angestellt war als Tourguide. Da hat man einfach nicht so das Einkommen, weil ich nur alle zweite Woche hier am Wochenende gearbeitet habe. Jetzt bin ich hauptberuflich angestellt, jetzt können wir schon mal drüber nachdenken, nochmal in die Kostenkalkulation gehen. Aber Fakt ist, ihr probiert erst, bevor ihr kauft. Ihr habt nach dem Kauf ein zweiwöchiges Rücktrittsrecht, weil der Kaufvertrag wird ja unter Alkoholeinfluss getroffen. Also die Unterschrift wird unter Alkoholeinfluss geleistet und keiner soll dann sagen können, oh, ich war so betrunken, ich wusste ja gar nicht, was ich tue. Nee, aber es ist, glaube ich, keiner, der seine Entscheidung bereut hat. Ich habe mal von einer Kundin erfahren, die dann nach dem Fasskauf da war. Ja, mein Mann war da, der hat mir ein Fass gekauft. Der Arsch, ich wollte auch mit, ne? So O-Ton war das. Ich wollte eigentlich mit, aber er hat mich damit überraschen wollen. Jetzt müssen wir noch ein zweites Fass kaufen, dass ich auch mal dabei bin. So, ja gut, Luxusproblem.
Das ist aber schade.
Schade. Ja, das ist harte Arbeit.
Vielleicht kannst du das ja dann machen, ähnlich wie beim Jobrad. Vielleicht kannst du ja ein monatliches Fass bezahlen.
Ein Jobrad. Das könnten wir vielleicht mal überlegen, ja. Was schön ist, ihr dürft euer Fass einmal im Jahr besuchen als Fassbesitzer. Ist die Führung sogar kostenlos, soweit ich weiß. Also die Person, die das Fass besitzt, wenn jetzt zu zweit seid, natürlich dann auch. Und ihr dürft euch so ein schönes Schildchen machen lassen. Also das ist jetzt das Fassteam Ammerbach. Ammerbach ist hier gerade um die Ecke. Wasser des Lebensgemeinschaft. Oder hier, mein Liebling, Harry der Geile. Da ist der Kreativität jetzt keine Grenzen gesetzt. Natürlich, verbotene Sätze, ne, die per Gesetz nicht so ganz geil sind, die drucken man natürlich nicht drauf oder gravieren sie. Aber das sind wirklich, ja, manche sind kreativ und nehmen ihren Namen, die Familie.
Piep. Leckerstöffchen vom Fass.
Das sind wahrscheinlich eher aus Hessen geprägte Leute, Leckerstöffchen. Oder auch Firmen haben hier ihre Fässer für Firmenjubiläum, für ehemalige Manager, wie zum Beispiel diese Firma hier. Das weiß ich, weil ich für diese Firma gearbeitet habe. Das ist ein scheidender Manager gewesen, oder ist jetzt wohlfällig in den Ruhestand gegangen und der Geschäftsführer hat ihm ein Fass geschenkt. Auch ein schönes Ding.
Auch ein schönes Geschenk.
Also es gibt verschiedene Anlässe, will ich damit sagen. Das heißt Familie, Firma, Freunde, die sich zusammenschließen oder auch Vereine.
Habt ihr eine bestimmte Lagerdauer für die Fässer?
3 Jahre und 1 Tag.
Okay, danach muss der Kunde das Fass abholen. Also es kann ja auch 10 Jahre rumliegen.
Da wird es schon wieder kritisch. Also wir sagen, Erfahrungswerte. 5 sollte es nicht übersteigen, weil der entscheidende Vorteil ist einerseits auch wiederum für die Lagerdauer ein Nachteil. Denn ein kleines Fass hat viel zu wenig Volumen für die große Fläche.
Du hast ja viel mehr Kontakt drin vom Holz, das dann überreift an den Fass.
Irgendjemand hat mir immer gesagt, man kann pauschal um Faktor 3 sagen, dass es schneller reift. Also schnell ist ein großer Begriff bzw. ein falscher Begriff, denn die Zeit kannst du nicht beschleunigen oder verlangsamen. Die Zeit dauert so lange, wie sie dauert. Du hast zwar dann einen 3-jährigen Whisky offiziell laut Zeitrechnung, aber geschmacklich könnte er so in die Richtung eines 190 Liter Bourbonfasses nach Neujahren kommen, so grob. Weil Faktor 2,9 irgendein paar Kommastellen. Hat mal jemand ermittelt, fragt mich aber jetzt bitte nicht mehr wer, wann. Ich hab's immer mal irgendwann mal. Das ist so, man ist dann auf einer Whisky-Messe und dann redet man mit Gleichgesinnten und dann schnappt man wieder so ein paar Informationen auf, die man sich selber dann einprägt, weil, sehr interessant, weil du machst ja die Führung. Aber um Faktor 3 kann man so im Schnitt sagen. Plus, minus.
Gut, deswegen ist es ja auch ein Trend, hat man jetzt öfter mal, dass ein Finish im Oktav oder im Quartercast.
Genau.
Einfach um in einer kurzen Zeit nochmal viel mitzunehmen.
Und Farbe und Geschmack und das ist toll. Vollfassreifen hier in dem Fall. Da wisst ihr, was da rauskommt nach 3 Jahren. Das ist was Feines. Und dementsprechend sind auch diese, guckt euch einfach mal die Gänge entlang, haben sich schon einige dafür entschieden. Es wird jedes Jahr ein gewisses Kontingent an Fässern abgefüllt. Also wir wollen den Markt auch nicht damit überfluten oder sowas, weil es inflationär zu behandeln, es ist was Besonderes. Also ich würde mir nie mehr als ein Fass, glaube ich, gönnen, weil da kommen dann auch 45 bis 50 Flaschen raus.
Ich wollte gerade sagen, darauf muss man auch Bock drauf haben.
Eine schöne Menge. Also, und in so einem kleinen Fass hat man halt auch schneller diese Menge zur Verfügung. Das ist auch wieder so ein Vorteil, wie wenn ich jetzt 12 Jahre auf das Fass hier warten müsste, weil es jetzt gerade frisch befüllt wurde und nach 12 Jahren erst so ein 190 Liter Bourbonfass, das dann interessant wird auf die Art. Oder nach 5 Jahren oder 8 Jahren schmeckt er auch schon sehr toll. Deswegen auch diese Aussage, wo wir beim Interview hatten, wo manche Whisky-Trinker, 110 Jahre ist mir nichts. Nein, es geht auch nach früheren Jahr, also geht es schon viel früher. Und dementsprechend haben sie hier eine ruhige Lagerstätte und werden regelmäßig von ihren Fassbesitzern besucht. Und da seht ihr allein schon hier, guckt, der Durchmesser, Größe, schmäler. Und deswegen ist die Varianz und der Preis halt eben schwankend. Wir schlendern mal langsam wieder Richtung Lounge und da zeige ich euch noch die Alkoholuhr. Aber wenn ihr Fragen habt, stehe ich natürlich sehr gerne.
Lagert ihr den prinzipiell alle bei euch? Oder wenn ich sage, ich habe auch irgendwie nicht den für meinen Vereinskauf und ich habe im Vereinsheim guten Keller, kann ich das auch mitnehmen?
Kein Problem.
Geht auch.
Wird die Lagerkosten sogar aus dem Preis rausgerechnet, weil wir kalkulieren natürlich auch Platz. Und dieser Platz, der kostet standardmäßig in der Industrie, kostet Geld. Und der wird dann rausgerechnet. Und dann sagst du, alles klar, hier, ich nehme es mit und bring's wieder zum Befüllen. Weil das, was ihr hier kauft, in diesem 2.700 bis 3.300 Euro, plus minus, ihr kauft das Kundenwohlfühlprogramm. Wenn ihr das nicht wollt, habt ihr keine Arbeit mit. Wenn du sagst, hey komm, ich nehm's mit, kein Thema. Ihr dürft euch einmal im Jahr auch eine Probe anfordern, um einfach die Entwicklung zu dokumentieren, was auch sehr lustig ist, weil wir dann ein Mitarbeiter geht dann her und zieht dann eine Fassprobe raus und stellt es dann zur Verfügung, wird zugeschickt und ihr holt es ab. Aber am Ende der Lagerzeit, wenn er sagt, okay, hat geschmeckt meine Probe, abfüllen bitte. Dann übernehmen wir die Abfüllung, Etikettierung. Ihr sagt uns, was auf dem Etikett drauf sein soll. Wir haben da schon Fotos auf
dem
Logo. Ja, da hat er schon den Marketing hier. Ne? Und dann haben wir eben die Möglichkeit, eben alles zu realisieren auf dem Label. Wir füllen prinzipiell den Fassstärke ab, weil jeder Kunde soll sich sein Whisky so runterverdünnen, wie er will. Und nicht, dass er auf einmal 46% hat und denkt, wie schmeckt denn der mit 50? Nee, es wird mit Fassstärke abgefüllt. Und ihr könnt es dann runtertropfen oder auch wie ihr einfach Fassstärke trinken. Puristisch sozusagen. Ja. Oder ihr sagt, mach mehr Edelstahl, haben wir. Also zum Beispiel jetzt typische Fässer für Gastronomen, die immer wieder chargenweise in Whisky holen, um dann auszuschenken. Wenn er wieder leer ist, kommen sie wieder, füllen sich wieder was ab und dann geht's weiter. Also wird auch gern gemacht. Also von Gastronomiebesitzer, Bars haben sich auch schon sowas gegönnt. Das sind auch wieder zwei, die 1821 und die 2328. Und dahingehend kann man da auch sehr, sehr gut mitarbeiten. Da ist Bottled for HMA Invest, also das ist eine Investmentfirma zum Beispiel. Da ist einfach nur ein Datum drauf. Da ist immer sehr.
Ich habe nur ein Etikett gelesen.
Also.
What Whiskey will not cure, there is no cure for.
Mhm. Amen. Da drüben, wir machen jetzt gerade mal einen Schwenk wieder rüber, weil diese Fässer waren bei der letzten Andalusienreise, die müsste 2018 gewesen sein, vom Mario und vom Sultan Fodi. Sultan ist unser zweiter Master Distiller. Wurden diese Fässer mitgebracht. Schaut euch mal die Struktur des Holzes an. Kommt mal näher, langt mal dran, macht euch eure Finger schmutzig. Stinkalt. Was schätzt ihr, wie alt diese Fässer sind? Einfach mal eine Zahl. Nein, sie waren nicht in einem Erdloch.
100 Jahre.
Gut geschätzt, 108, sagt man. 108 Jahre in einer Sherry Bodega. Wenn ihr möchtet, da bitte nichts reinschmeißen.
Oh.
Geil, ne?
Das riecht schön.
Geiler Shit. Hat mein Kunde gesagt, boah, geiler Shit.
Ja.
Es wird toll. Also es wird wirklich lustig und schön und es wird spannend in der Zukunft, glaubt's mir. Wenn man da, wie der Mario sagte, offen für was Neues ist. Da, Gentlemen, da liegt's die 4237 und die 4238. Das da ist vielleicht eine Abfüllung für Übersee, denn im asiatischen Raum, auch in Korea oder Taiwan, wo auch sehr, sehr ambitionierte Whisky-Trinker sind, ist das Drachensymbol ein Symbol des Glücks, aber auch die Acht, die auch eine Unendlichkeit darstellt. Symbol des Glücks. Und dementsprechend haben wir unser Fass 8888 von einem Bildhauer beschnitzen lassen. Das Fass stammt von der Firma Wilhelm Eder, wie unser Fass Nummer 1 und wie ich glaube auch 50% unserer Fasskäufe beziehen wir von der Firma Wilhelm Eder. Da kann ich euch empfehlen, fragt da mal an, wegen einer Besichtigung, weil das ist auch sehr informativ und sehr interessant. Sie handeln viel mit kleineren Fässern, aber die großen Fässer, die stellen sie selber her. Und das ist halt ein Fassküfer hier in der Pfalz, 1,5 Stunden von hier.
Auch irgendwann, war was letztes Jahr, die haben eine sehr schöne Doku rausgebracht, ich weiß auch nicht mehr, in welchem Sender.
Das kann sein, ja, das kann sein.
Die war auch echt gut.
Und dahingehend, das war unser Lieferant, und da haben sie einen Bildhauer, einen regionalen Bildhauer bei sich beauftragt, der hier diesen Drachen rausgeschnitzt hat. Und unser Logo, ja, ist schon auch wieder eine kleine Einzigartigkeit. Aber auch die Symmetrie ist sehr schön gemacht. Alles per Hand gemacht, nichts mit dem PC, weil Wilhelm Eder hat auch einen Laserbrander. Also das kann man auch branden lassen, gegen einen kleinen Aufpreis. Und falls ihr zum Beispiel mal ein Fass sucht, für daheim, für eine Bar oder sowas, oder einfach halt Stehtisch, kann ich die Adresse sehr gut weiterempfehlen. Nochmal atmen, dann schnappe ich mal das Gläschen hier und dann gehen wir langsam hoch. Ich führe euch über den hinteren Treppenaufgang 80 Jahre alt, plus minus. Oh, da müsste man dran riechen.
Das hatte Udo mal erzählt, das riecht nach Maggi.
Ja, das ist so. Und das ist auch wirklich so. Ich bin mal gespannt, was wir daraus machen. Oder wie schmeckt. Oh ja. Das würde mich mal brennen interessieren. Oh ja. Aber dadurch, dass es im Zollbereich liegt, dürfen wir da nicht dran gehen. Riechen? Ja. Trinken? Nein.
Ja, voll Liebstöckel.
Bitte?
Voll Liebstöckel, ja.
Aber Geruch ist ja nicht immer alles. Das ist ja das. Deswegen bin ich auf den Geschmack umso mehr gespannt. Das wird gut. Was so schön dabei ist an diesen Kundenfässern, die sind an euch. Ihr könnt dann sagen, alles klar, Christian, mach nochmal voll. Oder, nee, nimm mal mit rein. Geil, das ist unser Fass. Dann machen wir jetzt zum Beispiel was eigenes mal mit. Alles möglich. Und die warten jetzt auf Abholung. Die werden dann nochmal ein bisschen sauber. Die werden immer nass gehalten, falls der Kunde sich doch nochmal entscheidet zum Befüllen. Das nicht ausdrucken, deswegen sind die zum Beispiel nass, obwohl sie überdacht sind. Mhm. Und dahingehend haben wir da eben demnächst wieder Abholungen. Ja, genau. Dann begleitet mich bitte zu dieser Tür.
Dankeschön.
Danke. So, jetzt kommen wir auch in die teilweise Büroräume. Da hinten dran sitzt unser Vertrieb. Hier haben wir noch unsere, ja, man, das ist immer so ein bisschen mit so einem kleinen Herrenzimmer ein bisschen verglichen. Ohne da jetzt hier, Frauen dürfen natürlich auch sehr, sehr gerne hier verweilen. Ne? Das ist halt diese historische Hintergründe. Und hier ist die Alkoholuhr, wie ich es versprochen habe, nur nochmal ohne die goldene Haube. Und so sieht das Ding gesamt. Das vorher hat man ja nur diesen Ausschnitt gehabt. Jetzt seht ihr das in der vollen Pracht. Ein Wunderwerk der deutschen Ingenieurskunst. Ab den 60er Jahren wurden die Dinger produziert, bis in die 80er, dann war Schluss. Und so werden sie nicht mehr gebaut. Aber ich hatte letztens auch Siemens aus Frankfurt da zum. Da war auch ein Mitarbeiter, war beteiligt in dieser Destille und hat mit der Firma Rockbrook die Programmierung hier gemacht von dieser Prozessortechnik. Und er hat auch gesagt, er hat auch eng mit Soltan zusammengearbeitet, unser zweiter Mann der Hierarchie der Produktion. Und hat gesagt, ja, das war ein Glücksgriff, dass die verfügbar waren, weil so werden die nicht mehr. Nicht mehr. Die gibt keiner mehr her im Moment. Also warum auch? Es ist wie mit dem Oldtimer.
Ja, ja, klar.
Die steigern nur im Wert. Und so sind wir wieder hier, wo wir angefangen haben. Und da ist dann quasi diese Fass, darin findet die Fassberatung statt. Können wir auch mal kurz reingucken? Da gibt es doch bei den ganzen Instagram diese Melodie, wo eine Frauenstimme sagt, what is that? This is heaven. Ich finde es schön. Ich bin gern hier drin.
Ja, wer nicht?
Die Vitrinen sind immer tabu, aber bei der World Whisky Tour, dann wird dann hier nochmal Finale gemacht. Gut, jetzt wieder ein Fass leer gewonnen. Was war das? Amarone? Nee, Amarone ist hier. Bourbon, Sherry, dann war es Portwein. Hier war Port gesessen. Rauchig, eurige. Kann ich auch einen kleinen Schluck so zum Absacken. Klein, ich bin dir schon.
Können wir machen, sehr gerne.
Dann gebt mir mal eure Gläser, falls die schon leer sind. Was machst du denn? Das ist doch Genussmittel. Nehmt euch schon mal ein neues Glas. Ich komme gleich mit dem Schlüssel wieder, okay? Macht ruhig Bilder, wenn ihr das möchtet.
Irgendwo hier steht auch eine Flasche Flogi, das weiß ich.
Die McMurray habe ich schon gesehen.
Da standen deine Bonbons hier. Siebter noch.
Wo ist?
Da stehen die Bonbons.
So, habt ihr schon was rausgesucht?
Ich würde sehr gerne den X rumprobieren.
Da bist du in der milden Regel, ne? Nur
ja,
zur Info.
Mild? Okay.
Weil hier macht das rauchige Pendant. Darf ich?
Dankeschön. Ich glaube, ich probiere den Portwein. Achso. Entschuldige bitte.
Gottes Willen, du brauchst schon. Ich darf jetzt entschuldigen jetzt.
Ich denke doch mit.
Ist halt der Neue, ne?
Ja. Ja. Es ist halt wirklich noch nicht so lange. Oh, da ist eine schöne Farbe.
Ja. Und sowas, das spiegelt einfach wieder die Reifung. Und deswegen machen wir unsere Tasting hier. Die haben auch meistens mehr Alkohol nach gewissen Jahren, weil die Zimmertemperatur lässt das Wasser schneller für uns wie den Alkohol abbauen. Oder der Alkohol führt uns hier auch in die Atmosphäre. Hier riecht man es nicht so, weil die Fassanzahl so gering ist und hier mehr belüftet ist. Aber das ist was eben, was man sich da als Single Cask Besitzer dann sichern darf oder kann. Und mit diesen Worten, Gentlemen, darf ich unsere Führung abschließen. Sehr schön, dass ihr da wart. Ich bin gespannt auf eure Podcast-Folge. Und freue mich, dass ich euch...
Wir haben nochmal zu danken.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank.
Schön.
An dich auch nochmal, dass du dir so viel Zeit genommen hast und so viel Information dagelassen hast.
Schön, dass ihr Spaß hattet bei uns.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Du hast natürlich auch noch 3 Songs, die du nennen darfst.
Oh, gib mir noch eine Minute, weil ich kann sie mitsingen, aber frag mich nicht nach den Songtiteln. Ich gucke gleich in meinem Handy nach, okay? Dann sage ich es nochmal ins Mikro. Dann nehme ich das schon mal vor. Und wir sehen uns gleich an der Theke, okay? Und dann kann ich dir die 3 Songs nennen. Also, ich habe nochmal nachgeschaut. Ich kann euch das, wie gesagt, ich kann jeden Song mitsingen, aber frag mich bitte nicht, was ich gut finde. Also, nach dem Titel. Es ist What You Deserve Is What You Get von Seed. For Evict von Volbeat und Mein Teil von Rammstein.
Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Christian. Sich 5 Stunden Zeit für uns Dullis zu nehmen, ist auf keinen Fall selbstverständlich. Wir hatten super viel Spaß und haben einen tollen Einblick über die Produktion, die Philosophie und vor allem den leckeren Whisky von St. Kilian erhalten. Uns wäre es ein inneres Blumenpflücken, wenn ihr das Ganze wertschätzt und den Internetpräsenzen von St. Kilian, Christian und Mario folgt, den Stand von St. Kilian auf einer Messe in eurer Nähe besucht, euch das eine oder andere Fläschchen für zu Hause zulegt und am allerwichtigsten endlich unser Crowdfunding unterstützt, denn unser eigenes Fass wollen wir jetzt noch viel mehr. Wenn ihr mehr Folgen dieser Art von uns wollt, kommentiert, liked und lasst uns euer Feedback auf den üblichen Weg zukommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag.